Hallo liebe Zuhörende, hier kommt eine neue Folge der Denkfabrik Medizin für euch. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe auch aus Hamburg und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
So ist das, Mathe. Ich habe dir heute was Schönes mitgebracht, Andreas.
Hattest du mir jemals etwas nicht Schönes mitgebracht, Ingo?
Dieser hat besonders viel Spaß gemacht, dieser Fall. Okay. Ich habe das Stichwort, das können wir ja gleich vorneweg verraten, was du bekommen hast vor 2 Tagen, hieß ein Klassiker.
Habe ich natürlich sofort gewusst, was ich jetzt nachlesen muss.
Also ich glaube, ich hoffe, dass du top vorbereitet bist, mein Lieber. Ja, schauen wir mal. Dann schieße ich mal los. Also ich stelle dir vor, einen Ende 40-jährigen jungen Mann, der mit Leistungsknick und Nachtschweiß zu uns in die Praxis gekommen ist. Diese Symptome sind aufgetreten nach einem grippalen Infekt vor 2 Monaten. Und er wird geschickt vom Hausarzt.
Zu dir als Nephrologen?
Nein, nicht direkt zu mir. Deswegen habe ich so ein bisschen schwammig gesagt, zu uns in die Praxis. Ich war peripher beteiligt. Es waren auch meine kardiologischen Kollegen beteiligt.
Okay. Ja, ich habe schon eine Idee, warum der bei euch sozusagen in einem Jahr doch zumindest kardiologisch geprägten Setting gelandet.
Also so ein bisschen erinnert der Fall ja an unsere Folge 7, Zurück ins Leben. Da hatten wir ja auch einen älteren Herrn mit Nachtschweiß und Leistungsknicken. Ich denke, dieser unterscheidet sich dadurch, dass er, ja, ich würde fast sagen, 40 Jahre, zumindest 35 Jahre jünger ist. Ne? Sodass ich denke, das Framing fällt hier ein Tickchen anders aus. Ne?
Das denke ich auch.
Du kannst ja aussuchen, möchtest du es syndromatisch lösen, das Problem, mit auf der Nachtschweiß- und Leistungsknick aufbauen, oder möchtest du eine Tante Pia? Ich habe natürlich eine wunderschöne Tante Pia-Liste vorbereitet. Ne?
Ja, wir brauchen, glaube ich, eine Tante Pia-Liste. Aber darf ich vorher noch, also darf ich zumindest 2 Fragen stellen oder müssen
Fragen, jetzt Fragen schon darf Tante man immer, Pia? Ob du die Antwort kriegst, sehen wir gleich.
Okay. Also mich würde zumindest einmal nochmal interessieren, ob der Junge, das ist ja ein relativ junger Patient, hat der irgendeine chronische Erkrankung?
Nein.
Nein.
Der hat auch, also so ein paar, sagen wir mal, nicht so wegweisende Informationen kriegst du noch. Er hat bis zum Schluss gearbeitet. Also, er ist Gebäudereiniger und das.
Okay, die ist richtig körperlich aktiv.
Und das konnte er bis zuletzt noch ausführen.
Okay. Also ich versuche nicht weitere Fragen zu stellen, weil ich glaube, ich kriege ähnlich unspezifische Antworten. Wir können ja mal loslegen mit der Liste.
TV-Trauma.
Also ehrlich gesagt fällt mir überhaupt nichts Traumatisches ein, was dazu
jetzt passt. Da steht bei mir ein Strich. Also er ist nicht von der Leiter gefallen beim Gebäudereinigen oder irgendwie sowas. Das wären ja auch alles irgendwie eher akute Unfälle. Das läuft jetzt seit mindestens 2 Monaten. Die Krankheit so da nimmt leicht zu in diesem Verlauf. Kein Unfall.
Ja, eine traumatische Ursache für Nachtschweiß.
Autoimmun.
Autoimmun.
Da geht's ja schon los.
Na klar, gibt es immunologisch gibt es natürlich diverse Krankheiten, die Leistungsknick machen können, die müde und schlapp machen können. Du hast nicht erzählt, über das Gewicht hast du mir nichts berichtet. Ich habe mich auch nicht getraut zu fragen. Hat er Gewicht abgenommen, Ingo?
Das habe ich natürlich absichtlich nicht gesagt. Er hat leicht an Gewicht abgenommen.
Okay.
Willst du einen Namen nennen bei den Autoimmunerkrankungen? Ich meine, er hat ja einen Nachteil, nicht? Also er hat ein Y-Chromosom zu viel. Sonst würden wir uns ja leichter tun, sagen, oh ja, das kann auch ein Lupus sein oder so. Ne?
Ja, das stimmt. Also man muss natürlich sagen, dass ein großer Teil der Autoimmunerkrankungen für ihn weniger stark in Frage kommen, als wenn er jetzt eine Frau wäre. Ja,
gibt natürlich noch die Vaskulitiden.
Genau, Vaskulitiden würden in Frage kommen. Du warst peripher beteiligt, also er hat kein einziges Leitsymptom, was jetzt irgendwie in Richtung von der Glomerulonephritis gehen würde, also was jetzt sozusagen dich an, also ich weiß nichts, wobei fairerweise muss ich sagen, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, ob er vielleicht einen sehr, sehr auffälligen Urinstix hat oder eine eingeschränkte Nierenfunktion, also Glomerulonephritiden wäre jetzt, ich weiß nicht, ob das Hauptsymptom Leistungsknick und Nachtschweiß würde ich damit nicht unterbringen.
Boah, wäre so ein bisschen um die Ecke.
Ja, ne?
Ja. Also ich habe auch mal auf meinem Zettel eben neben den Vaskulitiden habe ich noch Sarkoidose stehen.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Mehrfach kam ja die Sarkoidose bei uns vorbei und wir wussten nicht so richtig, wo wir die einsortieren sollen, aber wahrscheinlich gehört sie da am ehesten
hin. Ja, also habe ich mal da hingeschrieben.
Ja, das ist auch richtig.
N für neoplastisch.
Ja, da kommen wir jetzt auf den, ich hätte fast gesagt, unsere Heuristik, Krebs kann es immer sein. Was man sagen muss, dass da können wir vielleicht sogar ein bisschen sogar auf den älteren Herrn aus der anderen Folge eingehen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit komplett anders verschoben. Ja. Ich glaube, bei dem alten Herrn waren wir ganz früh, da haben wir gesagt, bei Krebs ist eine große Wahrscheinlichkeit, das Alter passt sehr dazu. Ja. Das wäre bei dem jungen Mann jetzt eher unwahrscheinlich. Ja. Natürlich muss man trotzdem dran denken, also ein Klassiker wäre sicherlich ein Lymphom.
Ja.
Wenn er sonst irgendeine Symptomatik bieten würde in Richtung Bauch, in Richtung Lunge, in Richtung, also wenn er irgendwo Symptome hätte, müsste man da sicherlich auch gucken, ob da ein Malignom setzen könnte. Aber das wäre, also Lymphom wäre ein Klassiker für den Nachtschweiß, Leistungsknick und auch ein bisschen Fieber. Das würde ja alles mit einer B-Symptomatik gut passen. Da muss man sicherlich dran denken. Ja,
Fieber hatte er nicht, wobei er
auch, Entschuldigung, Gewichtsabnahme. Er hat Gewichtsabnahme und Leistungsknick und Nachtschweiß.
Fieber hatte er nicht, wobei er ist kein großer Fiebermesser gewesen. Also ob er jetzt irgendwie so ein bisschen subfebrile Temperaturen hat, das kann ich nicht sagen. Aber sagen wir, richtig offensichtlich Fieber hatte er nicht. Ne?
Na gut, ich meine, also ich bin ja auch kein großer Fiebermesser. Also sagen wir, ich würde, wenn ich mich richtig angeschlagen fühle, dann gucke ich einmal, ob ich Temperatur habe. Aber die Symptome, die er hat, klingen ja auch, also da weiß ich auch nicht, ob ich da Fieber gemessen hätte.
Also wir haben eine ganze Reihe von flüssigen Tumoren. Ne? Also,
genau, also hämatologisch-onkologische Erkrankungen. Ja. Ne? Also er kann durchaus auch eine akute Leukämie haben. Das würde zu der Symptomatik passen, was ja im Prinzip Lymphome gehört ja in dieselbe Gruppe.
Ja, ne? Ich habe noch aufgeschrieben, multiples Myelom. Obwohl er mit 49 also an der Untergrenze des Altersspektrums ist. Ne? Und dann habe ich zu meiner Überraschung in der Vorbereitung gefunden, dass auch eine Reihe von soliden Tumoren Nachtschweiß und auch Fieber machen können. Und darunter auch zum Beispiel das Nierenzellkarzinom kann so sein. Und ein malignes Pheochromozytom. Also wir sollen das ja nicht mehr sagen. Das war ja eine Zuschrift eines Zuhörers, dass wir zu oft Pheochromozytom sagen. Aber das habe ich auch gefunden.
Was mir noch einfällt, fällt mir ein Patient ein, der hat ein anderes Alter, aber der hatte ein Lungenkarzinom. Mhm. Und da hat zwar nicht das Lungenkarzinom selber, glaube ich, die Symptomatik ähnlich gemacht, aber der hatte einen Subbronchusverschluss mit einer Atelektase und einer Pneumonie dahinter. Also auch das könnte ja sozusagen diese Symptomatik machen, Gewichtsverlust durch das Karzinom.
Okay, also wir haben eine ganze Reihe von neoplastischen Erkrankungen, die wir unterbringen könnten. Dann kommt bei mir ja toxisch-medikamentös.
Genau. Also man müsste einmal natürlich gucken, er hat jetzt er hat einen Leistungsknick und eine Gewichtsabnahme. Ich würde schon einmal gucken, was nimmt er denn ein? Nimmt er vielleicht unerwartet große Mengen von L-Tyroxin ein? Er könnte eine Hyperthyreose durch so etwas haben. Dann wäre er sicherlich eher tachykard und schweißig. Was macht noch?
Hyperthyreose habe ich bei E.
Stimmt, wir haben ja noch Endokrin. Wobei das wäre hier, es ging mir darum, dass er das einnimmt, ne? Dass er L-Tyroxin überdosiert hat. Er nimmt
nichts ein, du.
Genau, das sagt er natürlich jetzt. Ja. Also wir würden natürlich schon auch Drogen einfallen, die das machen können. Also jede Art von, wenn er jetzt irgendwie Ecstasy-User wäre, Kokain, all das muss man gucken. Und wir haben ja auch beide, glaube ich, schon mehrfach erlebt, dass man irgendwie demjenigen, der vor einem sitzt, das nicht zutraut. Und der sagt, er nimmt das alles nicht und dann kommt es irgendwie irgendwann doch raus. Ja. Also ich glaube, in dem Bereich von Drogen muss man einmal gucken.
Ja, und insbesondere, ich hätte jetzt auch gedacht, zum Beispiel mit diesem Nachtschweiß, so, dass er eventuell so eine Entzugssymptomatik hat, habe ich hier, habe ich bei toxisch-medikamentös aufgeschrieben, dass also von all den Sachen, die du genannt hast, also stimulierende Drogen, Alkohol, dass er davon vielleicht sogar im Entzug ist. Und weißt du, was ich dann gefunden habe? Das war total überraschend. Das war Antidepressiva vom SSRI-Typ und auch SNRI-Typ können Nachtschweiß machen.
Oha.
Ja.
Das ist ja auch spannend.
Ja, ne? Er nimmt sie nicht. Insofern ist es hier eine Fake-Information.
sind sie raus, aber wie gesagt, wir sagen ja auch immer, wir machen die Liste ja auch für den nächsten Patienten, der kommt. Und dann
fand ich einfach interessant, dass das einnimmt. Das habe ich bei der Vorbereitung gefunden. E wie Endokrin.
Endokrin. Na klar, Hyperthyreose könnte das machen. Ich überlege andere Endokrine. Naja, also die Krankheit, deren Namen wir ja doch nicht so häufig nennen sollen. du hattest vorhin das maligne Pheochromozytom. Aber also auch das ist überhaupt keine typische Manifestation von dieser Erkrankung, die ja keiner von uns regelmäßig sieht.
Ich habe mich gefragt, wie ist denn das mit deinem Spezialgebiet? Wäre das eine Möglichkeit?
Naja, also
Manifestation von einem Diabetes, also könnte es ein später Typ 1 sein? Und
dazu würde Gewichtsabnahme passen, dazu würde Leistungsknick passen, das ist absolut so. Mhm. Deren Leitsymptom ist aber in aller Regel, dass die viel Durst haben und viel Wasser lassen. Also mit dem Typ 1, mit dem Typ 2 könntest du das nicht erklären, das habe ich noch nie erlebt, dass das so passiert. Mhm. Auch der Nachtschweiß würde nicht passen. Also ja, jemand mit bei Nachtschweiß, wenn Leute sagen, oh, ich schwitze mal nachts, da denke ich immer so, oh, der hat nachts eine Unterzuckerung. Mhm,
genau.
Ja, aber das andere des Syndroms bekomme ich darin nicht unter. Ne? Also die den Gewichtsverlust und den Leistungsknick.
Ja, okay. Von Tante Piaf, ne, psychosomatisch.
Also da gibt es, glaube ich, mehrere Dinge, die gut passen. Mhm. Also ich glaube, da muss man schauen. Das ist wichtig, das im Gespräch zu fragen, was macht denn der gerade, in was für einer Lebensphase ist der, was ist denn da gerade passiert? Gibt es einen Verlust von einem Angehörigen, irgendetwas Dramatisches in seinem Leben, was dazu führen kann. Das könnte also Gewichtabnahmen nehmen, kann man damit. Man kann damit nachts wach liegen und schwitzen. Also das würde schon alles ganz gut passen. Ja. Das muss man unbedingt anschauen. Das ist ein junger Mann, der ist noch sozusagen, da ist sozusagen das Berufsleben läuft noch. Und das ist relevant. Mhm. Das könnte gut sein.
Mhm. Also da habe ich einen ganzen Blumenstrauß gefunden, also von Burnout über eine posttraumatische Belastungsstörung, über Depression, über Angst und Panikattacken.
Ja.
Nee, also da war eine Menge auf der Liste.
Absolut.
Dann kommen wir zu IWI infektiös.
Da geht natürlich ein bunter Blumenstrauß auf. Du hast ja auch erzählt, dass das Ganze mit sowas wie einem Infekt angefangen hat.
Genau.
Dass er 2 Wochen vorher, ich habe das verstanden, als sowas wie einen grippalen Infekt, also möglicherweise einen Virusinfekt gehabt hätte. Eine Variante wäre ja, er hat einen Leistungsknick, er hat Nachtschweiß, er hat zum Beispiel eine Myokarditis, wäre eine Verdachtsdiagnose. Mhm. Er könnte ehrlich gesagt eine Endokarditis haben. Auch das würde passen.
Du hast eben 2 Wochen gesagt. Die Geschichte läuft seit 2 Monaten.
Spannende Frage zum, wie gut ich zuhöre. Das heißt, vor 2 Monaten war der Infekt und jetzt ist der Leistungsknick.
Ja, also.
Oh, und danke.
Naja, aber er ist über die gesamte Zeit. Nee, er fühlt sich zunehmend schwächer.
Genau, aber es ist trotzdem interessant. Ich habe sozusagen, ich habe falsch gehört. Ne?
Also, Es läuft zwei Monate.
Also von daher Endokarditis lenta würde gut passen. Natürlich kann es auch sein, dass er, also auch eine Tuberkulose ist auf jeden Fall im Spiel.
Ne? Unser All-Time-Klassiker.
Ja, genau. Ein Chamäleon, sagte immer ein Kollege aus dem UKE. Also das kann wird auf jeden Fall mit in die Differentialdiagnose rein. Also sicherlich gibt es noch eine ganze Variante. CMV, EBV, also da sozusagen auch chronische Virusinfekte gehören dazu. Mhm. Ich denke, wir müssen auf der Liste muss stehen HIV.
HIV, das finde ich auch, ne? Muss da drauf, ne?
Ja. Mhm. Also das ist, da ist ein, auch da ist eine große Gruppe, in die wir sozusagen gerade jetzt in dem Alter, da müssen wir unbedingt gucken. Mhm.
Okay, also da haben wir eine ganze Menge, woran wir denken sollten. Jetzt kommen wir zu A wie angeboren.
Das finde ich ja insgesamt immer schwierig. Bei jemandem, der ist jetzt Ende 40, gibt es kann er einen angeborenen Immundefekt haben, der jetzt zum Beispiel die Infekte begünstigt, aber dass das sich sozusagen jetzt erst Ende 40 ausspielt, macht es eher unwahrscheinlich. Ja. Ne? Also ich glaube, die meisten angeborenen Erkrankungen sind ja eher im Kindes- und Jugendalter, manifestieren die sich zumindest mit irgendeiner Form.
Der war bis jetzt nie ernsthaft krank. Ich habe noch sowas rausgeschrieben wie Sichelzellanämie. Mhm. Das ist natürlich irgendwie was Exotisches. Da habe ich gefunden, dass da so eine Symptomatik auftreten kann. Wir gehen mal zu kardiovaskulär.
ein rein Gefäßprozess würde ich mir jetzt, wenn wir mal sozusagen, wir haben die Vaskulitiden, haben wir unter immunologisch abgearbeitet. Ich finde auch für eine, weiß nicht, wo du die Vaskulitiden der großen Gefäße unterbringst.
Vaskulitiden.
Ja gut, also von daher die
also Takayasu
fällt mir nicht an. Takayasu, genau. Ja, genau. Ja. Und irgendeine wirkliche vaskuläre Ursache.
Ja, vaskulär, deswegen habe ich auch schon kardiovaskulär gesagt. Vaskulär finde ich jetzt auch ein bisschen hergeholt.
Ja, und ich meine, die kardialen Dinge, an die ich dachte, hatten wir sozusagen schon im Bereich von infektiös, Myokarditis, Endokarditis.
Also ich habe jetzt hingeschrieben, er könnte eine Herzinsuffizienz nach einer Myokarditis zum Beispiel, ne? Könnte er ja haben.
Stimmt.
Also die Symptomatik ist letztendlich Herzinsuffizienz. Zum Beispiel nach Myokarditis kann natürlich auch eine andere sein, eine andere Herzinsuffizienz, ne? Aber gut, das war so ein bisschen, da leitet er uns ja hin, ne, seit 2 Monaten mit zunehmendem Leistungsverlust und so. Ne?
Ja, und ich sag mal sozusagen natürlich, also für mich wäre jetzt sozusagen der Nachtschweiß und der Gewichtsverlust wäre jetzt für die, für eine Herzinsuffizienz nicht so typisch. Mhm. Der Leistungsknick auf jeden Fall.
Mhm. Okay, das ist ja eine schöne lange Liste. Und wie sieht's denn aus mit deinen Top 3?
Also ich glaube, meine Top 3 würde ich mal sozusagen zusammenfassen, Endokarditis, Myokarditis, das wäre relativ weit oben. Mhm. Meine Top 2 oder Top 2,5 dann wäre psychisch, psychiatrisch, psychosomatisch, das wäre für mich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Es fehlt noch was, ich finde, dass die Tuberkulose weiter noch nach oben gehört. Mhm. Entschuldigung, also wir fangen mal an mit, ich mache einfach mal unfairerweise eine Gruppe aus Endokarditis und Myokarditis, das ist ja, finde ich, in dieser Situation nah beieinander. An der zweiten Stelle wird bei mir sowas wie Tuberkulose sein. An der dritten Stelle wären wir dann bei psychosomatisch. Und ich mache mal noch eine vierte. Dann kommen wir doch in den Bereich, dass wir das, wir dürfen, glaube ich, das Malignom nicht ganz aus dem Blick verlieren.
Okay. Jetzt mache ich ein kleines Spielchen mit dir und verändere den Frame. Mhm. Stell dir vor, der Patient kommt zum Beispiel aus, sagen wir mal, er kommt aus Westafrika. Also irgendwo da, die Ecke Elfenbeinküste und diese Geschichte Mali oder irgendwie sowas.
Okay.
Wie würden deine Differentialdiagnose sich dann verändern?
Er kommt daher, bedeutet, er war da auch kürzlich oder er kommt da ursprünglich mal hier und lebt schon viele Jahre in Deutschland?
Hat jetzt ein paar Jahre in Deutschland gelebt. Machen wir mal so.
Ich kann im Moment nichts anderes denken, als dass du mich mit dieser Information mit der Sichelzellanämie versehen hast. Weil hast du einen Anker gesetzt an der Stelle. Für die anderen Dinge, die ich jetzt auf der Liste habe, wüsste ich jetzt nicht, wo es einen Zusammenhang geben kann mit seinem, ich sag mal, mit dem Ursprung seines Lebens. Da hast du ja irgendeine Idee dazu.
Naja, ich habe natürlich jetzt Sachen nachgeguckt, weißt du, und kann jetzt hier rumschlaubergern. Nicht? Also es geht ja um die Prävalenz. Du hast ja eine tolle Dreierliste gemacht. Jetzt geht es ja darum, wie verschiebt denn sich zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von einer TB, wenn man weiß, ne, er kommt irgendwo nicht aus einem vielleicht nicht hochzivilisierten Land. Ne? Oder zum Beispiel, wie ist denn das in Westafrika mit HIV? Weißt du, so, das wären ja jetzt plötzlich Fragen.
Das stimmt, wobei, wie gesagt, davon wäre, also wenn du zum Beispiel sagen würdest, es regelmäßig zum Beispiel in ländlichen Gebieten der Türkei zum Beispiel, wo es viel mehr Tuberkulose gibt, wo es häufig auch dann intestinale Tuberkulose gibt und er ist da regelmäßig, das hätte für mich sich anders ausgewirkt, als er hat da vor vielen Jahren mal gelebt. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr schwierig sozusagen, wie lange ist das her, dass er da war?
Ja, sowohl TB wie HIV, ne, kann ja ein bisschen brauchen, bis das, ne?
Das stimmt, ja. Okay, ja.
Also sag nochmal, wird sich da was für dich verschieben oder würdest du bei deiner Liste bleiben?
Wenn er da regelmäßig hinfährt in Urlaub, wird sich's verschieben. Mhm. Dann würde es sicherlich in Richtung von infektiös verschieben. Dann würde ich, glaube ich, auch nochmal gucken, vielleicht gibt es irgendwelche infektiösen Ursachen mit Keimen, die ich gar nicht auf dem Plan hatte, weil ich vorher gar nicht wusste, dass er aus der Gegend kommt, stammt. Dann würde ich, glaube ich, nochmal nachgucken wollen, ob es vielleicht noch anderes gibt als HIV und TBC. Aber ja, das wird das verschieben.
Mhm, okay. Nur so wieder zum Schlaubergern. In Westafrika 25% der dort lebenden Afrikaner haben eine Sichelzellanämie.
Ja.
25%. Die bringen sie im Zweifel mit.
Ja, genau, die würden sie mitbringen. Auch wenn sie, ja, selbst wenn er in Deutschland geboren wäre und nur seine Eltern wären aus der Region hierher gekommen und er wäre hier geboren, hätte er trotzdem die 25% Risiko dabei.
Mhm. Nee, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wenn ich einen Afrikaner sehe oder auch damals, als ich noch im Krankenhaus war, in der Notaufnahme, dass der eine Sichelzellanämie haben könnte, the right diagnosis never crossed my mind. Das finde ich ist immer noch mal wieder sehr erhellend, ne, wenn man sich überlegt, wie verschiebt sich denn jetzt hier der Rahmen, wenn man einfach nur, sag mal, die Hautfarbe ändert, ne, das Herkunftsland. Mhm. Ne?
Ja, ich muss gestehen, dass ich dabei finde, gibt es auch eine Art von Bias, nämlich irgendwie ein Anti-Bias. Ich merke gerade, dass mir die gesamte Zeit durch den Kopf geht, darf ich das jetzt sagen, ist das nicht diskriminierend?
Ja. Also das ist ja sehr schlau.
Ja, also ich merke das gerade die ganze Zeit. Also ja, ich habe an HIV gedacht, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, das ist irgendwie, ist doch völliges, billiges Klischee. Die Afrikaner haben alle HIV. Also ich hau den jetzt mal so raus. Und ich merke das, und das finde ich ja, das ist ja gar nicht leicht offensichtlich. Ja. Wie kriegen wir sozusagen, ich sag mal, den sorgfältigen differentialdiagnostischen Blick oder die Frage von Gewichtung von Wahrscheinlichkeiten, ohne dass wir in solche, in rassistische Ressentiments abrutschen. Ja. Mir wird mir gerade zum allerersten Mal klar.
Wie kann man nüchtern weiter denken, ohne sich ablenken zu lassen davon, dass man eventuell sich in vermintes Gelände begibt, ne?
Ja.
Dafür gebasht wird, ne?
Ja, und wenn es so wäre, auch korrekt, aber andersrum eben auch, das wäre auch ein schwerer Fehler, nicht ja. dran zu denken, ja. weil einfach the numbers are the numbers. Ja, ja also.
You are so right. So, kriegst eine neue Information, wie verändert sich jetzt dein Frame? Und zwar sage ich dir, das CRP war 80, der HB 8,8.
Jetzt kurz nochmal so die Information mit der Herkunft aus, du nimmst das eine zurück und tust das neue rein. Genau. Ja, wunderbar. Okay.
Nein, es wird nicht Add-on, sondern ne, dein ursprünglicher Patient, ne, wo du eine schöne Top-3-Liste gemacht hast, ne, Endokarditis, Myokarditis, TB, ne, psychosomatisch und eventuell könnte es auch Krebs sein. Ne, aus der Liste, jetzt sage ich dir, CRP 80, HB 8,8.
Ja.
Verschiebt sich deine?
Ja, natürlich, die verschiebt sich total. Aber ich hätte gerne noch gewusst, wie die Erythrozytenindizes sind. Also nur mit dem HB von 8, finde ich, sag mir mal, wie ist MCV und MCH? Oder wie ist die, was ist das für eine Anämie-Typ?
Ich weiß, du liebst ja die Anämien.
Ja.
Jeder Famulus muss das bei dir machen.
Nee, das geht nicht um muss das bei mir machen, sondern ich finde, das ist so, ja. Also was man bei mir in der Formulatur lernen muss, immer so, am Ende ist sicheres Bestimmen von Blutbildern, ja. ist einer und so, ist meiner Meinung, ja, ist ein Steckenpferd von mir und ja, ich quäle gelegentlich auch Menschen in Facharztprüfungen mit dieser Information oder einer Frage.
Normochrom und Normozytär.
Siehst du, das hatte ich doch fast schon erwartet, dass das jetzt kommen würde. Also, er hat offensichtlich, das CRP ist hoch bei so einer Anämie. Mhm. Eine Variante wäre ja zum Beispiel eine Endokarditis. Mhm. Bei der Endokarditis kommt es an den veränderten, mit Vegetation behafteten Klappen zu einer Hämolyse. Das würde eine normochrome, normozytäre Anämie machen. Das CRP würde gut dazu passen. Mhm. Und wenn ich dich jetzt frage, wie die LDH ist, dann könnte mir das weiterhelfen.
Die willst du auch wissen?
Die würde ich auch wissen
ein wollen. Ein Wissensdurst. Ne? 270.
Was ist denn bei euch normal? So bis 250 ist sie bei
bis
uns,
240. Glaube ich, im Labor.
Also das ist ein bisschen... Mhm. Ja, die ist ein bisschen erhöht. Mhm. Meine Verschiebung in Richtung von Endokarditis ist damit nicht raus. Aber ich hätte, glaube ich, also mit einem HB von 8, das ist ja schon ganz ordentlich Hämolyse. Ja, also ich sag mal,
ich bin gar nicht sicher. Du sagst schon, du stellst eine Diagnose und sagst, er hätte Hämolyse. Hämolysezeichen haben wir nicht gefunden.
Also er hat eine normochrome, normozytäre Anämie. Ja. Und jetzt müssen wir überlegen, wir können natürlich ganz systematisch gucken, was ist denn in der Schublade drin? Ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell vorangaloppiert und du ziehst gerade ein bisschen die Zügel an. Das ist ja auch gut so. Also die normochromen, normozytären Anämien, 90% von den Situationen, wo ich das sehe, haben die Patienten eine renale Anämie und haben eine Niereninsuffizienz. Mhm,
die gehört in die Schublade, finde ich auch.
Die gehört in die Schublade.
Was haben wir denn früher zu der gesagt, zu dieser normochromen, normozytären?
Da haben wir wahrscheinlich Tumor-Infekt-Typ
gesagt. Tumor-Anämie haben wir doch gesagt, ja, oder?
Von daher stimmt alleine schon die Endokarditis lenta, selbst ohne die Hämolyse, würde es schon ausreichen, dass das eine Anämie, eine normochrome, normozytäre Anämie macht. Mhm. Danke. Ja, also von daher, ich finde sozusagen, wir haben lauter Bausteine, die wir auf die Richtung von, es könnte eine, die Endokarditis rutscht mit der Wahrscheinlichkeit nach oben, haben wir mehrere Bausteine jetzt dafür gefunden. Also es verschiebt sich weg von den anderen Ursachen, ich hatte schon gesagt, Endokarditis, Myokarditis ist weit oben auf der Liste. Die anderen verdämmern gerade ein bisschen in der Wahrscheinlichkeit und ich würde noch mehr Prozent darauf
setzen. Also du könntest ja durchdeklinieren. Ne? Also du hast jetzt ja aus deinem Top 1 Endokarditis-Myokarditis, hast du die Myokarditis hast du ja fallen lassen.
Ja.
Das heißt sozusagen, für dich schwingt das Pendel, wenn dann, mehr in Richtung Endokarditis.
Ja.
Und jetzt hatten wir ja TB als Top 2.
Genau.
Wie findest du, passt zu TB, CRP 80, HB 8,8?
Also den HB bekomme ich nicht gut damit. Ja, gut, Tumorinfekt könnte schon auch sein. Ich finde das CRP für eine Tuberkulose fast ein bisschen hoch.
Ja. Okay.
So. Und wenn wir nochmal sozusagen, mir fällt gerade, also wenn wir zurückgehen nochmal, wir haben mal gesprochen über Prätestwahrscheinlichkeiten und dass wir unsere Prätestwahrscheinlichkeiten hier nochmal ein bisschen aussprechen wollen. Also meine Prätestwahrscheinlichkeit jetzt für Endokarditis ist jetzt vielleicht eher, weiß nicht, bei 80% würde die im Moment liegen.
Also dein Top 3 war ja psychosomatisch. Wenn man das jetzt durch diese Laborwerte schickt, dann wird man sagen.
Psychosomatisch ist an dieser Stelle extrem unwahrscheinlich geworden.
Das ist ja richtig hinten runtergefallen, oder?
Das ist richtig hinten runtergefallen. Wenn ein komplett bland oder ein annähernd blandes Labor zurückgekommen wäre, dann wäre die deutlich nach oben gerutscht.
Genau.
Ja, aber jetzt haben wir einen deutlichen Anhalt für eine andere Genese der Erkrankung oder der Symptome des Patienten.
Und dann war 4, könnte auch immer noch Krebs sein.
Genau.
Also wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir denken an Lymphom, CRP80, HB88, LDH270.
Also fürs Lymphom würde ich jetzt wirklich eine höhere LDH erwarten. Also wenn die jetzt 300 oder 400 gewesen wäre, würde man sagen, okay, das könnte sehr in Richtung von Lymphom gehen. Ja,
schnell teilender Tumor, ne?
Ja, genau. Mhm. Absolut. Ja, und das ist ja ein LDH, ist ja, das hat mir schon, also ist ja ein, Herr Braumann damals, ich habe PJ in der Onkologie gemacht, ich sage jetzt nicht, wie viele Jahrzehnte das her ist, und da war immer die Aussage, LDH ist ein sehr schöner, unspezifischer Tumormarker und die Lymphome sind dafür sicherlich führend, aber da müsste sie deutlich höher sein.
Ich hatte mal einen Oberarzt, dessen Namen ich nicht mehr sagen möchte, der hat immer gesagt, LDH, Lungenembolie.
Oh, ja. Ein Shortcut.
So, ne? Also je nachdem, in welcher Abteilung du arbeitest. Ne? Wenn bist du bei den Onkologen, ist LDH ein Tumormarker. Bist du bei den Angiologen, ist LDH ein Lungenembolie-Marker.
Dazu habe ich auch noch eine sehr schöne Geschichte, aber ich glaube, die bringen wir mal in einer anderen Folge unter als jetzt.
Kann ich noch was Gutes für dich tun? Möchtest du eine weitere Information?
Bei diesem Patienten jetzt in dieser Situation, natürlich würde es mich jetzt darum drängen, den Patienten irgendwo hinzuschicken, wo jemand eine Echokardiographie durchführen kann.
Okay, da war er glücklicherweise ja in einer kardiologischen, nephrologischen Praxis.
Ihr habt da was anzubieten.
Ein Echo ist gemacht worden.
Und wie war das transthorakale Echo?
Das sah nicht gut aus.
Lässt sich das irgendwie näher spezifizieren?
Ja, da war irgendwie was Komisches an der Mitralklappe.
Funktioniert die Klappe?
Nein.
Wie ist denn Ihre Arzt?
Ja, also die funktioniert noch, aber er hat eine deutliche MI und da ist was Flottierendes drauf.
Ja, jetzt muss man sagen, nähern wir uns ja dessen, dass wir geht die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich nach oben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient eine Endokarditis hat, ist nahe 100%. Würde
was
ich jetzt
was
mal sagen.
Brauchst du jetzt noch, um das sozusagen festzunageln, die Diagnose? Was hättest du gerne?
Was brauche ich, um das festzunageln? Also ich finde, der Patient ist...
Was gehört zur Diagnostik der Endokarditis dazu?
Na, also was ich jetzt machen würde, ist, das nächste sind Blutkulturen.
Ja. Mann, erinnerst du nicht die Nachtdienste?
Ja, natürlich. Ja, gar keine Frage.
Wenn der Patient Fieber kriegt, müssen sofort Blutkulturen abgenommen werden.
Und dann ist man mit diesen kleinen warmen Fläschchen im Handtuch sozusagen ins Patientenzimmer, um dann da...
Unter die Achsel. Ja,
genau, um das Blut abzunehmen. Und dann musste man das wieder ins Labor tragen, weil nur da war dieser kleine warme Schrank. Genau. Also ja, also ich finde das ein schönes Beispiel nochmal für die Frage, wo ist eine Diagnoseschwelle und wo ist eine Behandlungsschwelle? Also der braucht jetzt unbedingt die Blutkulturen, die müssen wir abnehmen, gar keine Frage. Aber wir würden ja nicht auf das Ergebnis der Blutkulturen warten, sondern wir sind uns mit unserer Diagnose schon so sicher, dass wir den behandeln würden.
Wir sind deutlich über der Behandlungsschwelle.
Gut. Ja, nein,
das finde ich genauso.
Ja, okay.
Dann sag doch nochmal genau, welche Form der Endokarditis hat er?
Ich soll jetzt nicht Mitralklappen-Endokarditis sagen. Ne? Der hat eine Endokarditis lenta.
Ja, ne? Also wenn ich kann dir die Geschichte nochmal anders framen und würde sagen, das ist ein IV-Drogenabuser und der hat jetzt seit einer Woche hohes Fieber und hat Nachtschweiß. Ne?
Ja.
Dann wäre es ja irgendwie, ne? Dann wäre es ja eine akute Endokarditis.
Absolut. Das habe ich mal im Nachtdienst erlebt. Das war eine junge Frau, die kam mit einer pulmonalen Symptomatik und die hatte im Röntgenbild septische Rundherde. Und die hatte eben eine Endokarditis, eine akute Endokarditis, die von diesen, da müssen also schon Teile abgegangen sein und septisch in die Lunge gestreut haben.
Ja. Also, Endokarditis lenta und die Blutkulturen haben ergeben Streptococcus sanguinis. Das ist ein. Also jetzt kommen wir schon so, wer macht gerne Endokarditis lenta? Und das sind ja sozusagen diese Viridans-Gruppe, Streptococcus Viridans-Gruppe. Und da gehört Sanguinis dazu.
Das ist schön, dass du mich mit dieser Information versorgst. Meine Zeit, wo ich Endokarditiden gesehen oder gar behandelt habe, liegt lange Zeit zurück.
Na klar, habe ich alles nachgelesen.
Ja, alles gut. So, nochmal, ich freue mich ja, dass du das, ich weiß ja, dass du das jetzt weißt und mir das erklären kannst. Aber da hätte ich jetzt, das hätte ich nicht erzählen können.
Es sind meistens ja Erreger der Mundflora, die dort ortständig sind und dann durch irgendwelche Verletzungen in der Mundschleimhaut in die Blutbahn gelangen.
Okay.
Und es sind eben allermeist grampositive Keime und selten sowas gramnegatives. Ne? Sind Enterokokken gramnegativ? Ich glaube gar nicht, die sind auch grampositiv. Ne? Ich glaube.
Oh mein Gott.
Das kriegen wir bestimmt in die Kommentare.
Ganz bestimmt. Helft uns.
Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von Erregern, also diese Viridans-Gruppe und dann gibt es eine HZEC Gruppe, groß H-A-C-E-K abgekürzt, also Haemophilus agregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella. Das ist diese Abkürzung für Hartsäcken. Und dann sind es selten, können es auch Staphylokokken sein.
Ich bin tief beeindruckt über diesen Ausflug in die Mikrobiologie, mein Ingo.
Ja, ich finde es ja toll, dass trotzdem solche Leute in die Praxis kommen.
Ja, ja, weißt ja, du, absolut.
Nee, und ja, das war wirklich so, weißt du, der kam und war wenig beeinträchtigt. Mhm. Das war ganz irre. Wenig beeinträchtigt. Nicht, wie gesagt, ich habe ja erzählt, dass er immer noch gearbeitet hat. Nicht, und als es dann plötzlich hektisch wurde, jetzt aber mal hopp ins Krankenhaus und so, ne, und da muss sofort was gemacht werden. Mhm. Nee, das hat er überhaupt nicht verstanden, warum jetzt irgendwie um ihn rum so ein Trubel war. Mhm. Okay, ne, ich finde, das ist ein Klassiker von Nachtschweiß und Leistungsknick. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, er hat auch ein bisschen an Gewicht verloren. Das sind ja alles, muss man sagen, keine Sachen mit großer Trendschärfe. Ich habe dann versucht, aus unserem McGee, Evidence-Based Physical Diagnosis, habe ich versucht, Likelihood-Ratios rauszukriegen für körperliche Zeichen.
Ja.
Es gibt so eine ganze Reihe von Zeichen an der Haut. Also ich weiß nicht, ob du damit noch verbunden bist. Janeway-Lesions oder Osler-Knötchen oder Splinter-Hämorrhagien, die sind unter den Nägeln.
Die letzten beiden kenne ich vom Namen her zumindest.
Ja, und Rust-Spots, das ist so am Augenhintergrund. Ne? Du, und Janeway-Lesions sind an Haut- und Fußsohlen so kleine Einblutungen. Mhm. Das sind ja alles Mikroembolie-Zeichen, nur dass von den Klappen sozusagen immer irgendwas wegfliegt.
Ja.
Ich habe keine Zahlen im McGee gefunden zu den Likelihood-Ratios. Hm. Ich habe dann die KI bemüht und die haben gesagt, tritt nur in 2-15% der Fälle auf. Aber wenn man sie findet, sind sie hochspezifisch. Das heißt, sozusagen gucken sollte man, nee, ja, aber man sollte nicht darauf hoffen, dass man bei jedem mit einer Endokarditis was findet.
Na, ich glaube, so sehr wir dieses Buch von Steve McGee ja lieben, das gibt es schon ganz lange. Und ich glaube, also dass wir heutzutage ja wahrscheinlich an vielen Orten der Welt einfach ganz schnell ein Echo verfügbar haben. Das ist, glaube ich, in der Zeit, als man darüber sich Gedanken hat, war das noch nicht so. Nicht? Und dann hat man nach solchen Zeichen gesucht. Ich glaube, das Echo hat natürlich einfach eine hohe, also gut, ich wäre noch spannend gewesen, hätte natürlich auch noch sein können, dass das transthorakale Echo nicht gut war oder unklar, dann hätte man auf jeden Fall ein transösophageales Echo nachschalten müssen, selbst wenn das unauffällig gewesen wäre, das transthorakale. Aber damit hätte man ja dann sicher eine gute Darstellung der Klappen. Und das kriegt man ja heutzutage doch relativ rasch organisiert. Ne? Und deswegen sind wir, glaube ich, auf diese, also das ist ja auch viele, in meiner Vorstellung ist das fast noch ein fortgeschritteneres Stadium, wenn sozusagen schon regelmäßig es zu diesen Mikroembolien kommt. Vielleicht erwischt man die auch heutzutage gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung.
Ja. Ja. Du, und da muss man mal ganz deutlich sagen, dass der Hausarzt dieses Patienten hat unfassbar gut aufgepasst. Der hat nämlich ihn abgehorcht und hat ein Herzgeräusch gehört. Besonders schön ist natürlich, wenn man Verlauf hat und weiß, er hatte vorher keins und dass er jetzt ein neu aufgetretenes Herzgeräusch, dann ist sicherlich, sag mal, die Sensitivität noch höher. Aber er hat ihn abgehorcht und hatte, das war auch der Grund, der Überweisungsgrund. Ne? Mhm. Es sollte dieses Herzgeräusch sollte abgeklärt werden. Und das ist ja auch so eine körperliche Untersuchung im Krankenhaus. In dem Arztbericht, den ich bekommen habe, steht nichts von Auskultation. Ja, da steht natürlich ein Echo drin. Ne?
Klar.
Und das hat letztendlich, also dass der Hausarzt dieses Herzgeräusch gehört hat, hat dazu zur Überweisung geführt. Ne?
Und das wäre also, gut, dass du mir das am Anfang nicht gesagt hast, weil dann wäre das Muster ja unerträglich heftig gewesen. Ja, also wenn du.
Das konnte ich nicht verraten.
Nein, nein, klar. Nein, das ist ja auch richtig so. Aber da muss man natürlich sagen, das ist natürlich auch ein extrem starkes Muster an der Stelle, ne? Super. Also das ist.
Ja.
Und wie gesagt, ja, ohne Strom. Also was ich ja an Stethoskop.
Ja.
Irgendwann vor vielen Jahren hat mich ja mal jemand auch gefragt, warum ich denn so gerne irgendwie Diabetologie mache. Das ist eine Art von Medizin, die kannst du im Prinzip auf der Wiese machen, ohne Stromanschluss. Und das ist hier ja genauso, ne? Also ja, es gab eine Blutentnahme, aber der hat eine Auskultation und eine Befragung des Patienten. Ohne einen einzigen Tropfen Strom, hätte ich fast gesagt.
Hättest du ein paar Komplikationen von der Endokarditis parat?
Ja, also natürlich könnten die Endokarditis an der Klappe, kann die Klappe natürlich kaputt machen. Mhm. Also du hast jetzt gesagt, er hat eine Mitralinsuffizienz.
Es wird noch schlimmer. Also es kam dann nachher, ich erzähle die Geschichte noch weiter.
Ja.
es war dann so, dass es nicht nur die Mitralklappe, das ist ja normalerweise, hängen ja diese flottierenden kleinen thrombotischen Auflagerungen hängen an der Klappe. Aber bei ihm war es so, dass eben es durch das Aufschwingen der Mitralklappe gab es einen Abklatschabszess. Und zwar am Septum in Richtung Aortenklappe. Also es wurde dann nachher noch viel größer. Immerhin, er ist offensichtlich ja, weiß nicht, 2 Monate oder so damit rumgelaufen. Mm. Man weiß ja nicht, was dieser initiale Infekt, was der für eine Bedeutung hatte. Ne?
Ja, oder ob das vielleicht auch ein glücklicher Zufall war, was ihn...
Ja, aber du hast völlig recht, es ist natürlich eine Destruktion der Klappe mit einer hochgradigen, also die Mitralklappe ist am häufigsten betroffen. Zweite Klappe ist die Aortenklappe. Dann kommt eben in speziellen Situationen, was wir schon gesagt haben, mit IV-Drogenabusus, ist es auch im rechten Herzen, Tricuspidalklappe, Pulmonalklappe eigentlich fast nie.
Ich habe das selber nicht erlebt, aber mit einer schweren, destruierenden Mitralklappenendokarditis kann auch von dem Sehnenstrang kommen. Das würde eine akute, schwere Herzinsuffizienz machen.
Genau.
Und dann gibt es natürlich die ganze Art von, wir hatten das eben schon bei diesen sozusagen ein bisschen sekundären Zeichen, alle Arten von embolischen Wegen. Also das kann das kann sozusagen, wenn es jetzt bei der Mitralklappe ist, kann das in Richtung Gehirn gehen, es kann zerebrale Absiedlungen und Abszesse machen. In alle Organe, die sozusagen im weiteren Verlauf da dran hingen. Das kann oder zum Beispiel das Beispiel meiner Patientin, die hatte die Endokarditis an der Tricuspidalklappe, da ist es in die Lunge gegangen, also septische Embolien.
Ja. Ich habe eine Weile lang im Hafenkrankenhaus gearbeitet, als es das noch gab. Und da kamen halt viele IV-Drogenabuser. Da habe ich ein paar Endokarditiden gesehen, die waren halt meistens akut. Was ich hier zum Beispiel gesehen habe, ich habe ein mykotisches Aneurysma gesehen. Ich habe Embolien gesehen, auch nach zerebral. Ein junger Patient, der daran verstorben ist, dass er dann lauter Löcher im Kopf hatte. Ich habe natürlich, weil ich ja Nephrologe bin, auch Leute gesehen, die Niere kann in zwei Weisen betroffen sein. Es kann einmal eben auch zu Infarkten kommen. Es kommt ja ganz gerne zu Milzinfarkten und Niereninfarkten. Also das ist offensichtlich ein Gebiet, ne, das viel Blut abkriegt und wo dann eben auch mal die Mikroembolien reinfliegen. Und dann gibt es eben auch noch so eine Immunkomplex-Glomerulonephritis, ne, durch diesen immunologischen Prozess, der dann abläuft. Das habe ich auch gesehen. Das wären dann mal so eine ganze Reihe von Komplikationen, die bei der Endokarditis vorkommen können.
Ja, und das habe ich mal gesehen, septische Embolien sowohl in der Hand als auch im Fuß.
Okay.
Das kann auch passieren.
Ja. Weißt du, wie die Diagnose gestellt wird? Also wir haben ja jetzt sozusagen den Königsweg beschrieben.
Ja.
Also der basiert eben auf Blutkulturen und Echo. Dann ist die Sache auch klar. Da gibt es so eine Klassifikation nach Duke, D-U-K-E. Die Duke-Kriterien, und das ist eben, da gibt es Major und Minor. Major sind eben die beiden, die wir genannt haben, Echo und Blutkulturen. Und dann gibt es eben eine Reihe von, weil es gibt halt eine ganze Reihe von Fällen, die nicht so klar sind wie unser hier. Da gibt es dann Minor-Kriterien, nennen die sich.
Ich glaube, die musst du mir mal und den anderen erzählen, die hier zuhören.
Ja, also das ist zum Teil haben wir die eben schon angesprochen. Dazu gehören eben auch diese vaskulären Phänomene, also Janeway Lesions und Splinterhämorrhagien, Rosspots und sowas gehört dazu. Immunologische Phänomene, also was wir eben gesagt haben, die Immunkomplex, Glomerulonephritis gehörte mit dazu. Wenn jemand Fieber hat, über 38 Grad, ist er ein Risikokandidat, also zum Beispiel IV-Drogenabusus, gehörte mit dazu. Und dann der mikrobiologische Nachweis, der halt nicht so eindeutig ist also wir kennen das ja alle, dass die Blutkulturen manchmal irgendwie, dann weiß man nicht, ist es eine Kontamination von der Haut oder ist es jetzt nur, die normalerweise ist es so, dass du 2 positive Blutkulturen im Abstand von mindestens 12 Stunden brauchst. Und wenn das eben nicht gegeben ist, wäre das auch ein Minorkriterium. Und dann musst du eben zählen, wenn du 2 Hauptkriterien zählt als Diagnose, ein Hauptkriterium, 3 Nebenkriterien, wäre die Diagnosestellung erfüllt oder 5 Nebenkriterien ohne Hauptkriterium. Kann man alles nachlesen, steht natürlich wunderbar auch im Up-to-Date und so, soll nur einmal hier erwähnt sein.
Ja, Ich glaube, das muss man in der Situation dann auch machen. Es sei denn, man arbeitet in, hat regelmäßig, sieht man solche Patientinnen und Patienten, dann wird man die auch drauf haben. Anders als wir beiden jetzt, die ja normalerweise mit Endokarditis nicht so viel zu tun haben.
Nö, das stimmt. Nicht täglich. Also, und dann ging das bei ihm weiter. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen. Die haben erstmal eine unspezifische antibiotische Therapie eingeleitet. Ne? Ampicillin, Clavulansäure, Gentamicin hat er, glaube ich, gekriegt. Dann wussten die aber relativ rasch, dass es eben dieser, die Blutkulturen waren schon bei uns abgenommen worden und dass es Streptococcus sanguinis ist. Dann ist er umgestellt worden und hat Ceftriaxon bekommen. Und dann hat sich eben rausgestellt, die haben dann mit ihm ein Schluckecho gemacht und dann kam eben raus, dass es da diese Abklatschmetastase gibt und dass sich da wahrscheinlich ein Abszess gebildet hat und dass so ein Kanal, ne, das war die Gefahr, dass ein Kanal in Richtung Aortenklappe entsteht. Du, und dann, ich kenne ja noch so Zeiten, weißt du, dann haben die Leute 6 Wochen im Krankenhaus gelegen und haben die IV-Antibiotika bekommen.
Ja, das kenne ich auch noch.
Dann haben sie ihn ganz schnell in die Herzchirurgie verlegt. Also der hat insgesamt 6 Tage, nachdem er bei uns war, also er hatte dann 6 Tage Antibiose, danach ist er operiert worden.
Die haben das operativ saniert?
Nach 6 Tagen.
Er hat einen Klappenersatz bekommen? Oder sie haben...
Doppelklappenersatz?
Er hat eine Aorten- und Mitralklappe bekommen. Ja. Wow.
Und weil er so jung war, kriegt er dann eine Kunstklappen und keine Schweineklappen.
Ja.
Was bedeutet nur, dass er lebenslang Makoman nehmen muss. Aber er ist dann in eine Reha gegangen und war nach der Reha jetzt schon wieder einmal, glaube ich, bei uns zum Nachgucken. Geht ihm blendend. Hat er alles super, super weggesteckt und sich erholt.
Liegt aber sicherlich auch an der sehr zeitigen Diagnose. Ne? Das ist.
Also, muss man ja sagen, ist ja ein toller Fall. Ne?
Ja.
Aber die ganze Nahrungskette, ne? Angefangen von dem Hausarzt, der so toll aufgepasst hat. Ne? Dann, dass er bei uns war und dass dann sofort mit dem Verdacht einer Endokarditis ins Krankenhaus und so und dann nach 6 Tagen schon die Klappen gewechselt und so. Das ist ja, muss man sagen, ist ja ein idealer Verlauf. Ne?
Ja, toller Fall, Ingo.
Ja, ne? Den wollte ich dir nicht vor.
Nein, total spannend. Ja, und ich finde auch dieses, das haben wir manchmal bei Fortbildung auch schon gemacht, sozusagen das Framing zu ändern, indem man an den unterschiedlichen Parametern nach der Präsentation erstmal dreht, um dann zu sagen, wie dreht sich denn die Wahrscheinlichkeit und die Richtung, in die wir denken.
Ja.
Spannend. Ja. Vielen Dank.
Ja, ich fand auch, man konnte mit den Informationen, die ich dir anfangs gegeben habe, mit der geringen Trendschärfe, man konnte eine wunderschöne Tante-Pia-Liste machen, wo ja wirklich von schweren Erkrankungen bis psychosomatisch und bis eventuell toxisch-medikamentös und so alles drin war. Also wir hatten ja eine volle Liste. Mhm. Nee, aber ich finde, du hast es ja genial gelöst. Also, ne?
Danke.
Ja.
Man ist ja immer so ein bisschen
man ist immer vorher nervös, immer so ein
bisschen Spitzehändchen immer.
Ja. Ich glaube, das war's, oder?
Ja, absolut. Willst du das noch zusammenfassen, Ingo, in 2 Sätzen? Oder ist im Prinzip war das der Verlauf schon die Zusammenfassung?
Nee, ich glaube,
es braucht nochmal eine Zusammenfassung. Ne?
Das fasse ich sehr, sehr gerne zusammen. Das ist ja auch der Wunsch von unseren Zuhörenden. Ich habe Andreas heute einen jungen Mann vorgestellt, der so Ende 40 war, der seit 2 Monaten, also nicht akut, wenn wir die Problempräsentation machen sollten, dann wäre das nicht ein Ende 40-jähriger Mann mit einem subakuten Erkrankungsverlauf über 2 Monate mit Nachtschweiß und Leistungsknick. Es gab eine üppige Differentialdiagnose, aber weitere Informationen haben dann Andreas auf die richtige Spur gebracht, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein infektiöses Ereignis handelt. Und dann haben apparative Untersuchungen, also Echokardiographie und die Blutkulturen, haben letztendlich dazu geführt, dass die Diagnose rasch gestellt werden konnte. Und dem Patienten geht es schon wieder gut.
Das ist ja das Allerbeste.
Ja, dann bedanken wir uns bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass der Fall für euch einen Mehrwert gebracht hat. Und dann denke ich, wir verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal.
Das machen wir. Vielen Dank, Ingo, für den tollen Fall und an alle draußen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss aus Hamburg.
Tschüss.